Der Antichrist wird dieses weltweit globalisierte System in seine Hände bekommen und wird sich dessen bedienen in Form klarer Kontrollen und ein Zugriff auf diese Mittel. Angesichts dieses Systems steht in diesem Kapitel die Mahnung, mein Volk geht aus Babel. Und ich denke, ich tue dem Text keine Gewalt noch Unrecht, wenn ich darauf hinweise, dass wir als Gläubige gefordert sind, unsere Stellung zum materiellen Besitz zu überprüfen. Gott hat überhaupt nichts dagegen, dass wir Geld haben, aber Gott hat alles dagegen, dass das Geld uns hat. Alles! Und nicht umsonst sagt man, es gibt zwei Bekehrungen, eine des Herzens, eine des Portemonnaies. Warum reagieren so viele so empfindlich, wenn das Thema angesprochen wird? Fällt mir auf. Ich werde bei meinen Reisen immer wieder gefragt, Bruder Krüger, ist der Zehnte neutestamentlich? Ich sage, nein. Oh ja, dann bin ich ja beruhigt. Ich sage, komm, du hast die ganze Botschaft noch nicht gehört. Im Neuen Testament gehört alles Gott und die Frage ist, wie viel wir behalten dürfen. Weil das so genau wollt ihr es nun doch nicht wissen. Gott Mammon. Niemand kann zwei Herren dienen. Und jeder möge das selber vor Gott entscheiden, wie stark die Dinge bestimmen. Ich kann es nicht verstehen, wenn begüterte Christen, deren Kinder keine Christen sind, denen vererben sie alles, dass sie es verjubeln können. Aber im Testament steht kein Wort drin, dass die Mission, dass andere Werke, die Geld brauchen, um den Auftrag Gottes auszufüllen, dass sie einen Teil bekommen. Das muss vor Gott verantwortet werden. Ich will das nicht vertiefen, aber ich will damit verdeutlichen, diese Gesinnung spiegelt sich in diesem Kapitel wider. Und hier werden drei Personenbereiche genannt, die jetzt dieses Bild bestimmen. Da sind die Könige, da sind die Kaufleute und da sind die Schiffsleute. Die Könige entsprechen den Politikern, die Kaufleute den Finanzstrategen. Und die Schiffsleute, das sind die, die die Warenströme, die Infrastruktur dieser Zeit beherrschen. Und nun lesen wir in diesem Kapitel. In einer Stunde bricht das alles zusammen. Könnt ihr euch noch erinnern, was in New York geschah? 11. September. Ich habe die Bilder unauslöschlich im Kopf. Diese vollgetankten Passagiermaschinen, das fliegende Bomben von den Terroristen in die Zwillingstürme des Welthandelszentrums gelenkt. Und wie sie dann nach einer Zeit des Brandes in einer Staubwolke in sich zusammenbrechen. Ich habe in den Tagen einige Telefonanrufe bekommen mit besorgten Fragen. Ist das Offenbarung 18 in einer Stunde? Ich sage, das ist es noch nicht, aber das ist ein anschauliches Bild. So wird alles zusammenbrechen. Und diese Perspektive und Sicht sollte uns als Christen die Nüchternheit geben, auch unsere Stellung dem Besitz, dem Materialismus und dem Gott Mammon gegenüber klar zu klären. Denn es wird nichts bleiben. Es wird alles zusammenbrechen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und bei der Entrückung nehmen wir auch nichts mit. Solange wir hier leben, gilt es, die Dinge, die Gott uns anvertraut hat, treu zu verwalten und einzusetzen zum Bau seines Reiches. Denn der Antichrist wird alles fordern, wird alles nehmen, aber das alles wird zusammenbrechen. In Verbindung mit diesem globalisierten Weltwirtschaftssystem wird am Ende von Kapitel 18, ihr könnt es nachlesen, noch von der Kulturlandschaft gesprochen, von den Musikern und von den Künstlern. Das ist ja heute auch ein religiöser Betrieb ohnegleichen. Mir sagte mal jemand, nein, Bibel ist an Christus glauben. Für mich ist die Offenbarung, wenn ich Wagner höre. Ich sage, Sie sind mir ja ein schräger Vogel. Wissen Sie, wer Wagner überhaupt war, was der für eine Ideologie hatte? Dann kann es ja bei Ihnen auch nicht doll sein. Der Kulturbetrieb ist auch eine Religion geworden. Auch das wird untergehen. Und damit schließt sich der Kreis. Denn nun folgt in Kapitel 19 ein fünffaches Halleluja im Himmel. Halleluja, denn der Gott, der Herr, hat die Herrschaft angetreten. Sein Reich ist gekommen. Halleluja. Preist den Herrn. Ich muss immer lächeln, wenn ich an diese Stelle komme, weil ich mich an einen Pfarrer erinnere, den ich mal traf und der sich sehr distanziert zum Enthusiasmus der Pfingstler äußerte. Dann schreien die alle durcheinander, Halleluja, heben die Hände. Wo bleibt denn da Ordnung im Gottesdienst? Sag, Herr Pfarrer, Sie haben doch studiert. Ja, Sie wissen doch, dass die Juden laut gebetet haben. Ja, dass sie die Hände aufgehoben haben. Ja, dass sie ihren Körper bewegt haben. Ja. Ja, und dann wissen Sie auch, dass die erste Gemeinde alles Juden waren. Ja, und wir haben die gebetet. Ja, ist doch genauso. Also, überprüfen Sie doch mal Ihr Urteil. Und im Übrigen, ändern Sie Ihre Meinung, denn falls Sie in den Himmel kommen, werden Sie sich überhaupt nicht wohlfühlen. Denn der ist davon geprägt. Nun, manchmal kann ich auch sehr direkt werden. Vor allem, wenn Leute so sehr selbstsicher sind. Dann juckt es mich, die Stecknadel zu nehmen und den aufgepusteten Luftballon ein bisschen zu traktieren. Damit er wieder auf normal Null kommt. Hier sehen wir diesen Jubel im Himmel und in Verbindung mit dem Jubel das Hochzeitsmahl des Lammes. Damit bekommen wir jetzt einen Rückblick, dass während auf der Erde die schreckliche Zeit des Antichristen in der großen Trübsal ist, die Gemeinde schon entrückt beim Herrn ist und hier im Himmel Hochzeit gefeiert wird. Hochzeit hat ja einen bestimmten Ausdruck, und zwar des Beginnes der ehelichen Gemeinschaft eines sich liebenden Paares. So wie Gott in der Schöpfungsordnung das hineingelegt hat, so spiegelt es sich auch in seiner Ewigkeitsordnung. Die Gemeinde begegnet als Braut ihrem Bräutigam und im Himmel wird Hochzeit gefeiert. Und es ist Jubel und Freude darüber. Und dann heißt es glücklich, die daran teilhaben. Und dann wird die Braut beschrieben, dass sie gekleidet wird in weiße, köstlichste Leinwand. Steht eigentlich Byssos-Leinwand, das war damals nur für Könige und Hochgestellte. Und dann heißt es, diese Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Also doch so, wie die römisch-katholische Kirche sagt, wir werden aus Gnaden und durch Taten gerecht. Nein, das ist im Sinne von Epheser 2 zu verstehen. Wir sind aus Gnaden gerecht geworden. Nicht durch Taten, damit sich jemand von Gott rühmt. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin leben sollen. Nicht Heil durch Taten, sondern Taten aus dem Heil. Die Reihenfolge ist wichtig. Nicht Taten zum Heil, sondern Taten aus dem Heil. Weil wir göttliche Gerechtigkeit empfangen haben, werden wir in der Gerechtigkeit leben wollen. Und so ist Jubel im Himmel. Natürlich kommen jetzt einige Fragen. Werden wir dort essen? Eine Hochzeit ohne ein Festessen kann sich niemand vorstellen. Nur das ist ein Bild und ein Bild darf nicht überstrapaziert werden. Aber wenn ich daran denke, dass Gott uns Geschmacksnerven gegeben hat, sowohl in der Nase wie im Mund und wir essen ja auch mit den Augen, dann bin ich immer am Überlegen, ob Gott damit nicht schon hindeutet, dass es ganz andere Bereiche geben wird. Nur weil die Bibel da nicht viel sagt, möchte ich mich an den Rat eines meiner alten Lehrer halten, der gesagt hat, wo die Bibel schweigt, müssen wir auch schweigen. Da will ich nicht spekulieren. Aber dieses Hochzeitsmahl, das im Himmel gefeiert wird, während auf der Erde der Antichrist seine furchtbare Herrschaft hat, endet. Und dann sehen wir in Kapitel 19 vom 11 ab, der Himmel wurde geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Jetzt kommt der richtige Reiter auf dem weißen Pferd. Der im ersten Siegel, das war der Blender, das war der Täuscher, das war der Pseudo-Messias. Jetzt kommt der richtige auf dem weißen Pferd und sein Name ist treu und wahrhaftig. Der Name des anderen ist Lug und Trug und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Ach, da haben manche ihre Probleme, weil sie den lieben Heiland so für ihre fromme Kuschelecke nur haben. Vergessen dabei aber, dass es Christus, der Sohn Gottes ist. Und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, kennen wir aus Kapitel 1. Auf seinem Haupt sind viele Diademe. Er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur selbst. Name für Charakteristikum. Und er ist bekleidet mit einem blutgetauchten Gewand. Das ist der Keltertreter. Kapitel 14. Sein Name heißt das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und derselbe ist Gott. Die Verbindungen häufen sich geradezu. Und jetzt kommt es. Und die Kriegsheere im Himmel folgen ihm auf weißen Pferden. Die Kriegsheere im Himmel? Ja, ja, da flattern nicht die kleinen Engelchen rum. Ja, ja, da ist nicht ein himmlischer Mönchsorden von Engeln in langen, wallenden, weißen Gewändern. Engel, das sind Boten und Streiter Gottes. Wenn die ausziehen und dann geht aus seinem Mund ein scharfes Schwert, das kennen wir. Und er wird die Nationen richten. Und jetzt kommt, er wird sie hüten mit eisernem Stab und mit ihm, die kommen. Er tritt die Kälte des Weines des Zornes Gottes. Er ist der König und Herr der Herren. Da kommt Christus wieder, schlägt die Schlacht bei Harmagedon. Da kommt er wieder und hält Völkergericht, wie es im Weiteren beschrieben ist. In einem gewaltigen, makabren Gastmahl für die aasfressenden Tiere und Vögel. So wie der Prophet Hesekiel das bereits beschreibt. Und dann sehen wir von Vers 19 an, das Tier, der Antichrist und die Könige der Erde und ihre Heere versammelten sich mit ihm, um mit dem, der auf dem Pferde saß, um mit seinem Heer Krieg zu führen. Das Ergebnis wird hier gar nicht groß erwähnt, sondern es heißt, ergriffen wurde das Tier und der falsche Prophet. Und die beiden wurden in den Feuersee geworfen. Die ersten Plätze in der Hölle sind ganz sicher vergeben. Für den Antichristen, den falschen Propheten. Und eine Zeit später kommt der Teufel dazu und dann letztlich alle die, die ihm folgten. Und dann richtet Christus sein Reich auf dieser Erde auf. Dann erfüllt sich alles, was an Verheißungen im Alten Testament für das Volk Israel gegeben worden ist. Denn so wie sich alle Flüche buchstäblich erfüllt haben, so werden sich alle Segnungen dann erfüllen. Dann wird Israel das ganze Land einnehmen. Dann wird die Wüste blühen. Dann wird Jerusalem erhaben auf dem Berg sein. Dann wird von dort eine Quelle sein, wo zwei Ströme entspringen, eine zum Mittelmeer, eine zum Toten Meer. Dann wird all das geschehen, was jetzt proklamiert wird. Nicht jetzt. Dann. Wenn der Messias für Israel kommt, werden sich all diese Verheißungen erfüllen. Nicht jetzt. Und wenn wir noch so sehr die Fahnen schwingen und proklamieren, dass Gott das jetzt machen müsste, das kommt dann erst. Dann wird das Friedensreich Christi auf dieser Erde aufgerichtet, denn der Teufel wird gebunden werden. Nun, übrigens das einzige Mal in der Bibel, wo vom Binden des Teufels die Rede ist. obwohl auf vielen charismatischen Konferenzen der Teufel laufend gebunden wird. Ich frage mich nur, wer seine Arbeit macht. Das ist Vollmacht ohne Auftrag und damit ohne Wirkung. Wir haben keinen Auftrag, den Teufel zu binden. Wir sollen Dämonen austreiben im Namen Jesu, ja. Aber das mit dem Teufel, das regelt er letztlich selber. Er wird gebunden, in den Abgrund geworfen und dann richtet Christus seine Herrschaft auf. Der Thron wird auf der Erde aufgestellt, Throne werden aufgestellt, es werden mit ihm herrschen. Und dann wird er das Völkergericht halten und wird die Völker danach beurteilen, wie sie Israel behandelt haben. Joel Kapitel 4, das Völkergericht im Tal Josaphat bei Jerusalem. Dann werden Tote auferstehen. Welche Toten sind das? Es werden Tote sein, die mit Christus herrschen. Tote sein, die das Zeichen des Antichristen nicht angenommen haben. Das werden jene Juden sein, die in dieser Zeit im Kampf gegen den Antichristen ums Leben gekommen sind. Ich würde das nicht so deutlich sagen, wenn nur diese eine Stelle wäre, denn ein Gesetz der Hermeneutik der Auslegung besagt, dass wir für Lehraussagen zwei oder drei Belege haben müssen. Und wir haben hier die Rede von der Auferstehung der Toten, die mit Christus herrschen. Das ist nicht die Auferstehung der Gläubigen zur Entrückung. Das ist nicht die Auferstehung aller Toten am Ende der Zeiten. Das ist eine Auferstehung am Beginn des tausendjährigen Reiches. Und die bezieht sich auf Israel. In Daniel 12 lesen wir, dass am Ende der Zeit, wo der Fürst Michael, der für dein Volk eintritt, dass um diese Zeit, wo die größte Trübsal über Israel sein wird, werden viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, das meint nicht Leute, die im Schlaf aus dem Bett gefallen sind und nun auf dem staubigen Boden liegen, sondern meint Tote, werden lebendig. Und wir finden eine weitere Stelle im Propheten Jesaja 26, 19. Das Umfeld beschreibt das Reich des Messias. Und da steht der Satz, deine Toten werden leben. Hier haben wir den Beleg, dass hier diese Menschen auferstehen. Und die zählen noch zur ersten Auferstehung, das heißt vor der endgültigen Auferstehung zum Gericht. Dann wird unter der Herrschaft Christi das Volk Israel die Herrschaft ausüben. Dann wird die Natur erneuert werden. Ihr könnt euch sicher vorstellen, diese Natur ist total zerstört durch Katastrophen, Kriege, Erdbeben, alles. Jetzt kommt Christus, erneuert die Natur. Vor Jahren, als bei der Flughafenerweiterung in Frankfurt Bäume gefällt worden, gab es einen furchtbaren Protest der Grünen und Umweltschützer. In den Tagen kam ein engagierter junger Mann zu uns auf die Schule und sammelte Unterschriften. Ich schaute ihn an und sagte, lieber junger Mann, ich hätte Sie viel eher erwartet. Ja, wir können ja nicht überall sein. Wir können ja immer nur und so der Reihe nach, ereiferte sich dort. Ich sagte, nein. Wegen der Bäume, da regen sich auf. Ich habe erwartet, dass sie kommen, als der Paragraph verabschiedet wurde, dass Leben im Mutterleib getötet werden darf. Da hätte ich als Lebensschützer erwartet, dass sie kommen in der Liste. Wo sind sie gewesen? Sie sind Schizoid. Boah, da war aber ärgerlich. Sie, fromm, Sie sind doch nur froh, wenn alles kaputt geht. Ich sage, halt. Und dann habe ich ihn 10 Minuten lang vom tausendjährigen Reich erzählt, was in Zukunft passiert, wenn Christus kommt. Der schaute mich an mit Augen wie Spiegeleier oder wie ein Bus an der Ampel. Und der war völlig aufs Konzept gebracht. Und als ich dann Schluss machte, sagte er, das habe ich noch nie gehört. Ja, ich sage, Sie lesen auch immer das Falsche. Schaut, wir haben auch als Christen nicht nur den Aspekt, dass alles kaputt geht. Wir verschweigen nicht, dass die Dinge kommen. Aber wir wissen, dass all die Verheißungen, die im abrahamitischen Bund, die in den Segnungen, die Mose hat aussprechen lassen, als er Fluch und Segen vom Ebal und Gerizim verkündigen ließ, dass die Dinge kommen werden und die kommen. Das alles wird geschehen. Da sollten wir Zeit für ein Seminar haben, sonst kann man diese Zeit gar nicht abhandeln. Ich kann es nur anreißen. Wer mehr wissen will, als Beispiel, lest mal Jesaja 35 zu Hause. Die größte Heilungskampagne, die je war. Denn ein Drittel der Menschen sind umgekommen. Die übrigen zwei Drittel werden auch nicht gerade vor Gesundheit strotzen. Christus kommt. Die Lahmen werden springen. Die Blinden werden jubeln. Und der Stumme, der wird jauchzen. Warum? Weil der Herr seine Macht offenbart. Und die Gemeinde, wir kommen doch mit Christus mit. Ja, stimmt. Wir werden mit ihm herrschen. Ja, aber nicht als Bürgermeister, Landräte oder Landesobmann oder ich weiß nicht, wie bei euch die Titel sind oder Kanzler. Nein. Wir haben einen neuen verklärten Leib, der nicht mehr an Zeit und Raum gebunden ist. Und jeder dieser Posten wäre eine Degradierung. Wir werden mit Christus vom Thron herrschen. Die Herrschaft auf der Erde, die wird durch die Juden ausgeübt. 1000 Jahre. Nach 1000 Jahren wird der Teufel wieder losgelassen. Und im Nu sind alle Menschen wieder auf seiner Seite. Was ist das denn? Warum lässt Gott das zu? Schaut. Es geht ja als erklärte Meinung unserer Zeit, dass der Mensch durch Umwelt, Erziehung, durch all diese Dinge verändert werden kann. Nicht der Täter ist schuld, sondern die Gesellschaft, weil die das Umfeld geschaffen hat. Also müssen wir die Gesellschaft verändern. Und wenn das geschieht, dann wird der Mensch in seiner Idealform zutage treten. Das ist Kernbekenntnis des Humanismus. Gott sagt, gut, ich gebe euch die Möglichkeit, das auszuprobieren. 1000 Jahre positiver Umwelt. Dann könnte man doch nach 1000 Jahren was erwarten. Jetzt sind alle negativen Einflüsse weg, jetzt kann nur noch Gutes offenbar werden. Und was passiert, wenn Gott seine Hand zurückzieht? Folgen sofort wieder dem Teufel. Was ist denn los? Selbst 1000 Jahre Güte Gottes können das Menschenherz nicht verwandeln. Das ist alleine durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz möglich. Und damit ist der Beweis für den letzten Bankrott des Menschen gebracht. Denn der Teufel führt die Menschen gegen die heilige Stadt. Gott lässt Feuer fallen vom Himmel, vernichtet die Menschheit und gleichzeitig vergehen Himmel und Erde. Petrus sagt, die Elemente werden mit großen Krachen in Hitze zergehen. Da haben früher Leute gelästert, da müsste Gott ja viel Kohle haben, wenn er diese Erde verbrennen will. Aber heute dürfte eigentlich so dummes Zeug nicht mehr geredet werden. Denn seit Albert Einstein und dem Fortschritt auch der Kernphysik wissen wir, dass die Materie nur eine Erscheinungsform der Energie ist. Wenn Gott in einem Augenblick den Schalter umlegt, gibt es keine Materie mehr. Dann gibt es dieses Weltsystem nicht mehr. Und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Und es kommt der Zeitpunkt, wo der gesamte Kosmos aufgelöst ist. Der Materialismus geht von einem ewigen Kosmos aus. Der legt ihm die göttlichen Attribute bei. Aber das endet. Und damit endet auch alle Form menschlichen Lebens, wie wir sie kennen. Und alle Menschen müssen vor den Thron Gottes hintreten. Und das sehen wir am Ende des 20. Kapitels. Vor dem großen weißen Thron müssen sich alle versammeln. Und dort wird endgültig Gericht gesprochen. Und die Toten werden gemäß ihrer Taten gerichtet. Oh, denkt da mancher, na, da habe ich ja noch eine Chance. Die stellen sich nämlich Gott vor wie so ein Krämer auf dem Wochenmarkt, wo so rechts in die Balkenwaage, in das Gefäß kommt der Kohlkopf rein und links das Gewicht. Und wenn es halbwegs stimmt, dann wird ein Zeitungspapier in die Plastiktüte gesteckt und dann dürfen wir gehen. So stellen sich viele das Endgericht vor Gott dar. Dass ihre schlechten Taten so halbwegs aufgewogen werden durch ihre guten Taten. Welch ein Irrtum. Du magst gelebt haben wie Albert Schweitzer und Mutter Teresa kann deine Großmutter gewesen sein. Du gehst verloren, denn hier steht, dessen Name nicht im Buch des Lebens des Lammes geschrieben ward. Die wurden geworfen in den Feuersee. Jesus nicht annehmen ist die größte Sünde. Und das ist der eigentliche Grund, warum Menschen in die Hölle gehen. Weil sie Jesus nicht annehmen. Für alles andere ist er gestorben. Aber das ist der letzte Grund. Und die Offenbarung hat hier eine Konsequenz, die uns einerseits froh werden lässt, dass wir Jesus als Retter erkannt haben, die wieder neu das Herz von Dankbarkeit durchglühen lässt, aber die andererseits auch den Ernst verdeutlicht, den wir als Gemeinde haben, dieses Evangelium noch weiter zu sagen. Denn das ist unsere Aufgabe, nicht der Engel. Es kommt dann der Zeitpunkt, wo Himmel und Erde zu Ende sind und dann, jetzt kommen die letzten beiden Kapitel, neuer Himmel, neue Erde. Neuer Himmel und neue Erde erinnern ja in ihrer Existenz an vormalige Erde und vormaligen Himmel, nur zu ganz, ganz anderen Bedingungen. Es gibt keine materielle Welt mehr, keine dreidimensionale Welt mehr. Neuer Himmel und neue Erde. Schaut, und jetzt ist das Problem, wenn wir den Himmel sprechen, dass wir über etwas sprechen müssen, was wir nicht kennen. Und wenn wir es kennen, wo wir keine Worte haben, es zu beschreiben. Johannes muss Bilder gebrauchen. Und ich muss diese Bilder deuten, also eine doppelte Schwierigkeit. Denn beim Himmel hat jeder seine Vorstellung. Es gibt eine kleine Tierfabel. Ein kleiner Vogel hatte sich verflogen und nach unendlich langem Fliegen und Umherirren war er im Himmel gelandet. Und hatte Dinge gesehen, die er nie gesehen hatte und gehört, die er nie gehört hatte. Und er kam zurück auf die Erde und es sprach sich im Laubfeuer rum. Der kleine Vogel war im Himmel. Und dann wurde eine Konferenz anberaumt und alles reiste hin. Das kennen wir ja, nicht? Alles drängte sich in den ersten Reihen und der kleine Vogel schritt nach vorne zum Rednerpult. Und ehe er es erreichte, da tippte ihn der Storch aus der ersten Reihe nochmal sehr nachhaltig auf die Schulter. Eine Frage vorweg. Gibt es da auch Frösche? Für einen Storch ist ein Himmel nur mit Fröschen vorstellbar. Und schaut, so hat jeder seine Vorstellung. Die unerfüllten Wünsche, die übertragen wir alle in diese himmlische Welt. Gut, Gott versteht das, aber die Bibel sagt, weit über all das hinaus ist die himmlische Welt. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und schaut, weil das so schwierig ist. Darum wird der Himmel hier in drei Bildern gezeigt. Das ist im Bild der Braut, im Bild der Stadt und im Bild des Paradieses. Ihr könnt ja diese Kapitel daheim nochmal nachlesen. Das Bild der Braut spricht von der Gemeinschaft mit dem Bräutigam. Also Himmel ist Gemeinschaft mit Gott. Und das wird ja betont. Diese Stadt, dieser Zustand braucht keine Sonne mehr, denn Gott selbst ist mitten unter ihnen. Wenn ich darüber nachdenke, dann wird mir schwindelig. Wie soll ich das fassen? Aber es ist so. Schönste kommt noch. Dann zweitens, das Bild der Stadt, das neue Jerusalem. Übrigens, das steht dem Babylon des Antichristen gegenüber. Aber das wird nicht vergehen. Und dieses neue Jerusalem, das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Da werden wir miteinander die Gemeinde der Leib Jesu sein. Sollten wir darüber nachdenken. Wenn wir hier mit unseren Brüdern und Schwestern nicht zurechtkommen, was wollen wir dann im Himmel? Da gibt es keine Alternative. Und deswegen ist besser, dass wir uns hier gemeinsam darauf ausrichten, das Bild der Stadt miteinander leben. Werden wir einander denn wiedererkennen? Ja, sicher. Erinnerung ist Bestandteil unserer Persönlichkeit. Stellt euch vor, ich verliere auf einmal mein Gedächtnis. Dann ist meine Persönlichkeit in Frage gestellt. Ihr könnt mir alle erzählen, ich heiße Richard Krüger. Ich werde euch ganz dumm anschauen und sagen, wer ist das? Ja, das bist doch du. Nee, wieso denn? Menschen, die ihr Gedächtnis verloren haben, das ist ganz tragisch. Das stellt die Persönlichkeit in Frage. Wir werden das Gedächtnis nicht verloren haben. Wir werden uns an vieles erinnern. Aber es ist eine versöhnte Erinnerung. Es ist eine Erinnerung an das, was wir an Heil von Gott empfangen haben. Und drittens, der Himmel wird unter dem Beispiel des Paradieses gezeigt. Das heißt, der Ursprung, wie Gott den Menschen geschaffen hat, in der Gemeinschaft mit ihm zueinander und auch zum Paradies, zur Schöpfung. Wenn auch die Schöpfung dieses Kosmos vergeht, es gibt etwas wie eine Schöpfung in Gott, die viel herrlicher ist. Und daran werden wir teilhaben. Ich denke oft darüber nach. Und ich freue mich auf den Himmel, weil ich von Natur aus ein äußerst neugieriger Mensch bin. Nicht so sehr für die Geheimnisse im Leben anderer. Es gibt ja so Privatdetektive, die sind ständig auf der Suche nach Fehlern von anderen. Nein, das interessiert mich nicht so. Aber diese Dinge. Und ich freue mich auf den Himmel. Da wird es so viele Seminare geben. Adam wird ein Seminar geben, wie es am Anfang war. Da werde ich mich gleich melden. In das Seminar mit Eva möchte ich auch gehen, denn das mit dem Sündenfall, da möchte ich noch einiges genauer wissen. Dann den Abel möchte ich gerne in seinem Seminar wegen dem Opfer da. Mit Abraham sowieso, da würde ich schon, wer weiß, wie lange das einplanen. Dein Leben ist so interessant. Mit Jakob, mit Isaak, mit David, mit dem Propheten, mit all denen. Dann mit den Aposteln und mit all den Christen und dann all die Gläubigen, die ich durch die Kirchengeschichte, durch Jahrtausende kenne. Aber wir haben ja eine Ewigkeit Zeit. Toll. Die Gemeinschaft der Heiligen und dann in dem, was Gott bereitet hat, nur in einer anderen Dimension. Und wisst ihr, diesen Bereich, den kann ich mit aller Fantasieberedsamkeit nicht schildern, die muss der Heilige Geist in eurem Herzen lebendig machen. Freut ihr euch auf den Himmel? Mir fällt auf, es wird wenig über den Himmel gepredigt. Früher viel mehr. Das sollte geändert werden. Mich erinnert das Ganze an die kleine Begebenheit, wo ein Pfarrer zwei Jungs in seinem Fahrgarten beim Äpfelklauen erwischt hat. Die Kerle hat einen Kragen genommen und hat sie angedonnert. Wollt ihr denn gar nicht in den Himmel? Und da sagt der eine, ja schon, aber noch nicht gleich. So sind wir. Na ja, in den Himmel wollen wir schon, aber wir leben so, als würden wir ewig auf Erden leben. Ja, aber das Schönste kommt noch. Und das ist es, was die Offenbarung in unseren Herzen wecken will mit dem Schluss. Das ist unsere Zielrichtung. Und die Offenbarung schließt jetzt damit, dass der Geist und die Braut was sprechen, kommen. Der Geist ist zielgerichtet darauf, und die Braut, wo der Geist diese Dinge lebendig machen kann, die wird sprechen, komm. Und wer es höre, der spreche, komm. Das ist das Missionarische. Und wen da dürstet, der komme und trinke. Wir warten und laden ein. Wir warten, aber gehen nicht ins Kloster. Und wir arbeiten auch nicht wie wild und vergessen darüber, dass unser Herr kommt, sondern diese beiden Elemente bestimmen unser Leben. Wir warten und wir sind tätig für den Herrn. Und so ist der Ausblick, das letzte Kapitel, in den Himmel. Jetzt sind wir mit 7 Meilenstiefel durch die Offenbarung gegangen, sind mit den Adlersflügeln über die Kapitel geflogen, haben die Zusammenhänge gesehen und wir merken, wir gehen einer wunderbaren Zukunft entgegen. Die Offenbarung ist ein Trostbuch, ein Motivationsbuch und ein Buch, dass uns die Dinge, die kommen, nicht lähmen. Und ich möchte schließen mit einem Wort, das der gläubige Altpräsident der Bundesrepublik, Dr. Gustav Heinemann, gesprochen hat. Er hat gesagt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Mir gefällt dieser Satz. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Amen.